SR2 Kulturradio. Das Saarbrücker Gespräch.
Im Saarbrücker Gespräch heute ein Urgestein der saarländischen Kulturszene, Dirk Bobel. Er ist zurzeit Vorsitzender des Saarländischen Künstlerhauses und hauptamtlich bei Arbeit und Kultur. Seit den 70er Jahren war er in der Literaturszene aktiv, mit einer Literaturzeitung, Lyrikaktionen oder den Saarbrücker Heften. Dirk Bobel beschäftigte sich von Anfang an auch mit der Verbreitung von bildender Kunst. Er stieg einige Jahre aus, war zum Beispiel Kleinbauer in Griechenland, kam dann aber zurück und organisierte Kultur in der Völklinger Hütte, Stealopolis und Schichtwechsel. Jürgen Albers hat sich mit Dirk Bobel unterhalten.
Vom Kleinverlag über Literaturbüro, Saarbrücker Hefte bis Arbeit und Kultur. Dirk, wenn man deinen Lebenslauf betrachtet, dann fallen Konstanten auf. Zum Beispiel hast du praktisch immer versucht, irgendwie Kultur zu organisieren oder zu verbreiten. Und du hattest privat auch noch einen Hang zum Landleben. Aber fangen wir mal mit dem Kleinverleger Dirk Bobel an. Da warst du noch ganz jung, 1976, und hast schon versucht, dich als Verleger zu betätigen.
Nun ja, also ich habe mich immer für Literatur interessiert. Von Anfang an, also schon als ich noch auf der Schule war, als ich Abitur gemacht habe, da hatten wir merkwürdigerweise einen Mathematiklehrer, der uns Kishon-Texte vorgelesen hat. Und die satirischen Texte, die haben mich unheimlich angesprochen. Und so habe ich mich dann für satirische Literatur interessiert. Und es gab auch damals in Völklingen einen kleinen Buchladen, wo ich nachmittags nach der Schule immer hingegangen bin. Naja, und so entwickelte sich das. Dann bin ich nach Saarbrücken gekommen. Das heißt, vorher habe ich schon angefangen, für die Lokalseite der Saarbrücker Zeitung Texte zu schreiben, also sozusagen mit Geschriebenem Geld zu verdienen. Und das hat mich halt von Anfang an schon fasziniert, dass man mit Geschriebenem, etwas, was man in der Grundschule lernt, Geld verdienen kann. Und das fand ich irgendwie spannend. Und dann habe ich auch schon in meiner Schulzeit angefangen, kleine Glossen zu schreiben. Das heißt, so einen kleinen Übergang zu einer eher literarischen Form und zu einer satirisch-literarischen Form. Und das hat mich schon sehr interessiert. Da war ich auch sehr stolz drauf, wenn da etwas veröffentlicht worden ist, wo dann nicht nur ein Kürzel drunter stand, sondern der vollständige Name.
Aber wen hast du denn damals dann überhaupt verlegt? Das war ja nur ganz wenige Jahre nach deinem Abitur.
Naja, das kam ja viel später. Also zuerst bin ich dann nach Saarbrücken gegangen, habe dort eine Wohnung gehabt und habe Leute kennengelernt, die eine kleine Zeitschrift gemacht haben. Diese Zeitschrift hieß Versuche und da war ein gewisser Bernd Schreiber dabei. Der hat damals im Hades bedient. Und so habe ich ihn kennengelernt.
Hades war ein berühmtes Kellerlokal, wo es sehr große Portionen Spaghetti gab.
So ist es. Und dann habe ich dem mal einen fürchterlich schlechten Text gegeben. Dieser fürchterlich schlechte Text wurde dann in diesen Versuchen veröffentlicht. Und so haben wir uns angefreundet und haben wir in vielen Gesprächen gemeinsam versucht, eine andere Konzeption für diese Zeitschrift, die einfach nur eine kleine Lyrikzeitschrift war, zu entwickeln. Und unser Ziel war, eine richtige Literaturzeitschrift zu kreieren. Und dann haben wir noch einen Mitstreiter gefunden, der ein bisschen älter war als wir. Das war der Bernd Philippi. Und so haben wir dann Bernd Philippi, Bernd Schreiber und ich die Redaktion der Versuche übernommen. Und haben dann versucht, sagen wir mal, nicht nur lokale Autoren zu veröffentlichen, sondern haben versucht, auch bekannte Autoren aus der Bundesrepublik zu publizieren. Und daraus hat sich dann später der Verlag entwickelt. Den haben wir drei ebenfalls gegründet. Und das Grundkapital kam von mir.
Das Grundkapital in Millionenhöhe, nehme ich an.
Das Grundkapital betrug genau 3.000 D-Mark. Die 3.000 D-Mark hatte ich bekommen, weil ich nach dem Abitur vor der Wahl stand, soll ich jetzt verweigern oder mache ich Bundeswehr? Und das Verweigern schien mir damals alles zu kompliziert, mit Gewissensprüfungen etc. etc. Also habe ich mich dafür entschieden, mich freiwillig zu verpflichten für 21 Monate. Das war damals die kürzestmögliche Zeit. Da habe ich dann jeden Monat, ich glaube, 1200 Mark bekommen, konnte entscheiden, wo ich hin will, hatte also gewisse Vorteile dadurch. Und nach 21 Monaten bekam ich ein Abfindungsgeld in, ich glaube, dreifacher Höhe des Monatsgehaltes. Das waren also 3.000 und irgendwas D-Mark. Das irgendwas habe ich für mich genommen und mit den 3.000 habe ich dann den Verlag gegründet.
Das heißt, genau genommen hat die Bundeswehr dann die Literatur über einen Umweg subventioniert.
So ist es. Und danach habe ich dann nachträglich verweigert und habe dann in den Briefen, die ich an die Kreiswehrersatzämter und die sonstigen Behörden geschrieben habe, kein Blatt vor den Mund genommen. Es ist mir gelungen, die Bundesrepublik Deutschland zu beleidigen. Hat mich sehr mit Stolz erfüllt, dass ich, kleiner Junge, die Bundesrepublik Deutschland, die pleierne Zeit war gerade vorbei, wirklich beleidigen konnte, so dass sie mich zu einer Geldstrafe von 1.000 Mark verurteilt hat. Mhm. Die 1.000 Mark habe ich dann später irgendwann bezahlt, aber das ist nochmal eine eigene Geschichte.
Jetzt ist das alles, was du da gemacht hast, ja in einem sehr, sehr kleinen Rahmen. Und da könnten Leute sagen, was bringt das schon? Der macht dann einen Verlag, der wird vielleicht mal 200 Bücher verkaufen. Ich weiß jetzt die Größenordnung nicht, aber sehr viel mehr wird es wohl nicht gewesen sein. Und da kann man sagen, das ist belanglos. Andererseits, wenn es natürlich Zehntausende Dirk Bubels gäbe, dann wären wir eine richtige Kulturnation. Und wenn es gar keine gäbe, dann wäre hier wirklich gar nichts mehr los.
Also mir reicht, dass es erstmal einen gibt. Und ja, also was die Größenordnung angeht, ich meine, wir haben eine vierteljährliche Literaturzeitschrift gemacht mit einer Auflage von 1.000. Wir haben dann einen bundesweiten Vertrieb in Berlin gehabt und haben, ich weiß nicht, 800 von den Dingern in Berlin verkauft und 200 im Saarland, ja? Oder in der übrigen Bundesrepublik, wenn man so will. Dann haben wir einen kleinen Verlag gemacht und haben 4-5 Bücher gemacht, ebenfalls so in der Auflage von 1.000, und dann haben wir ja vielleicht 200-300 verkauft. Das Ganze hat sich natürlich in keinster Weise gelohnt, aber das war damals, die Frage stellte sich gar nicht, sondern man hatte Spaß daran, dass man etwas machen konnte. Mhm. Und wir haben uns nicht großartig überlegt, wie geht's weiter oder so, sondern wir haben gedacht, naja, solange es geht, geht's. Mhm. Und immerhin haben wir mit der Literaturzeitschrift dann doch, ich glaube, 17 Ausgaben hingekriegt und waren durchaus, haben namhafte Autoren veröffentlicht, haben daraus auch einen Lyrik-Wettbewerb entwickelt, damals Lyrischer Frühling und Lyrischer März zuerst und Lyrischer Frühling, wo wir wirklich, sagen wir mal, ganz wichtige oder deutschsprachige Lyriker gewinnen konnten, mitzumachen.
Ihr habt doch auch mal diese Plakatierungsaktion in die Wege geleitet.
Ja, davon rede ich ja gerade. Lyrischer März und Lyrischer Frühling. Lyrischer März war so konzipiert, wir haben im November des Vorjahres, das war also 79 war das, glaube ich, im November 78 also, haben wir alle Lyriker, deren Adressen wir habhaft werden konnten, angeschrieben und haben sie darum gebeten, uns den ersten Text, den sie im nächsten Jahr, also 79, schreiben, den ersten Text, den sollten sie uns bitte schicken. Idee war, eine Bestandsaufnahme zu machen, aktueller Lyrik. Und wir haben, ich weiß nicht, insgesamt 300 Einsendungen gekriegt und daraus haben wir 31 Texte ausgewählt. Und an jedem Tag im März wurde der entsprechend ausgewählte Text auf ein großes Kalenderblatt gedruckt. Und dieses Kalenderblatt wurde dann von Studenten in der Stadt ausgehängt, sodass also von der Idee her die Stadt Saarbrücken in diesem März 1979 mit zeitgenössischer, aktueller Lyrik vollgepflastert war. Vollgepflastert ist jetzt übertrieben.
Aber man hat es gesehen gelegentlich. Jetzt hat ja Rainer Petto, den wir auch beide sehr gut kennen, gerade ein Buch rausgebracht, Nur keine Einzelheiten, wo er so ein bisschen aus seiner Sicht die Geschichte der Saarbrücker Kulturszene in den 70er, 80er Jahren und so schildert. Und ich weiß nicht, wie man das beurteilen soll. Waren das damals wirklich eine gute alte Zeit? War das besser als heute? Es klingt irgendwie ideenreicher.
Ja, das ist schwer zu sagen. Heute sind die Möglichkeiten natürlich ganz andere. Damals gab es nicht so viele Möglichkeiten und in einer kleinen Stadt wie Saarbrücken, in einem kleinen Land wie dem Saarland, lernen sich die Menschen, die sich für so etwas interessieren, natürlich relativ schnell kennen. Man hat die kurzen Wege, die sprichwörtlich kurzen Wege hier im Saarland. Und natürlich habe ich damals auch Rainer Petto kennengelernt mit seinen Einzelheiten. Und ich habe Anfried Astel kennengelernt, der damals ein wichtiger Schriftsteller oder immer noch ein wichtiger Schriftsteller im Saarland ist. Und naja, und so hat man sich dann gegenseitig auch geholfen und hat auch gemeinsam Projekte entwickelt. Ja, jetzt mit Rainer Petto und den Einzelheiten haben wir zwar keine gemeinsamen Projekte entwickelt, aber wir haben uns gegenseitig wahrgenommen und geschätzt.
Und du warst ja auch Mitbegründer dann später in den 80er Jahren des Saarländischen Literaturbüros und du warst auch bei den Saarbrücker Heften. Das war schon, also vor allem die Saarbrücker Hefte, das war schon eine Stufe professioneller, so wie ich das in Erinnerung habe.
Die Saarbrücker Hefte, das war eine gute Stufe professioneller. Da haben wir nämlich eine GmbH gegründet. Da waren eine ganze Menge Leute dabei. Unter anderem der damalige Leiter der Stadtgalerie, der Bernd Schulz. Da war dabei der Literaturredakteur des SR, der Ralf Schock, und noch ganz viele andere. Und so haben wir mit einem Grundkapital, weiß ich jetzt gar nicht mehr, von 20.000 Mark, glaube ich, brauchte man, eine Verlags GmbH gegründet und haben dann sozusagen die Zeitschrift Saarbrücker Hefte, die von der Stadt Saarbrücken finanziert wurde, seit den 50er Jahren, mit einem neuen Redaktionskonzept, mit einem neuen Layout übernommen und haben sie dann in einer veränderten Präsentation herausgebracht. Nach einer gewissen Weile haben wir alle, also die Ideen schossen damals so ein bisschen ins Kraut. Wir hatten damals die Idee, dass man vielleicht einen richtigen Verlag daraus macht, der auch möglicherweise die Kataloge der Stadtgalerie dann herausgibt, möglicherweise auch die Kataloge der Modernen Galerie, der Stiftung Saarländischer Kulturbesitz. Das hat sich dann doch als etwas, sagen wir mal, zu ambitioniert dargestellt, zumal ich als Geschäftsführer dieser GmbH, der natürlich kein Geld verdient hat, sondern einfach nur Geschäftsführer hieß, mich gleichzeitig auch um mein eigenes Einkommen kümmern musste. Und ich habe mich damals dann bei dieser neu gegründeten Arbeit und Kultur Saarland GmbH beworben und habe dort eine Stelle gekriegt, sodass wir dann in der Folgezeit diese privatwirtschaftliche GmbH aufgelöst haben und in einen gemeinnützigen Verein umgewandelt haben. Und dann habe ich aber noch ungefähr fast 10 Jahre die Redaktion in der Redaktion der Saarbrücker Hefte mitgearbeitet.
Du hast eben Arbeit und Kultur schon angesprochen. Dort bist du ja auch jetzt noch. Könntest du mal ein bisschen erklären, was das eigentlich ist? Also eine gemeinnützige GmbH und die fördert sozusagen Kultur hier im Lande.
Naja, das ist nicht so ganz einfach zu erklären. Also man kennt normalerweise Beschäftigungsgesellschaften. Das sind gemeinnützige Einrichtungen, die, sagen wir mal, Projekte entwickeln und dafür Leute einstellen, die mit dem Instrumentarium des Arbeitsförderungsprogramms, das immer wechselt, unterstützt werden. Klassisches Beispiel ABM. So, und wir haben 1989 diese Arbeit und Kultur Saarland GmbH angefangen und ursprünglich war auch da eine Beschäftigungsgesellschaft geplant, aber das wäre natürlich nicht lange gut gegangen, weil wir hatten 2 kleine Büroräume und wir hätten vielleicht noch 2 ABMs beantragen können, um sie in den 2 Büroräumen unterzubringen, aber so wie es geplant war, es sollte eine richtig große Beschäftigungsgesellschaft werden. Naja, und ich kam dann auf die Idee, dass man ja vielleicht so tun könnte, als wäre man eine Beschäftigungsgesellschaft, in Wirklichkeit aber als Träger jeweils Vereine vor Ort versucht zu rekrutieren. Und damals waren ja die Möglichkeiten über ABM sehr, sehr, sehr gut. Man bekam eine 100% Finanzierung, bekam noch Sachkosten extra für 2 Jahre, ohne dass man sich als Arbeitgeber für irgendetwas verpflichten musste.
Das sollte man vielleicht ein bisschen erklären, ist heute nicht mehr ganz so bekannt. Also ABM, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, Das waren Beschäftigungen, die gingen wirklich durch alles. Also man konnte da irgendwo Dichterlesungen organisieren, man konnte Nachhilfe für Schüler geben und so weiter und so weiter.
Naja, also alles, was sozusagen den ersten Arbeitsmarkt nicht in Konkurrenz zu dem ersten Arbeitsmarkt getreten ist. Naja, und so habe ich halt versucht, Vereine zu finden, die dann für ein bestimmtes Projekt zu begeistern. Und dann habe ich den Vereinen geholfen, diese Anträge auszufüllen. Und die Vereine haben die Anträge unterschrieben und dann wurde den Vereinen ein Projekt bewilligt und sie konnten jemand einstellen.
Kannst du mal ein Beispiel sagen, also um was es da zum Beispiel gehen konnte?
Wir haben damals zum Beispiel Es gab damals, also das ist die allererste ABM-Maßnahme, die wir gemacht haben. Es gab viele Heimatmuseen im Land, die ganz unterschiedlich strukturiert waren. Aber es gab keinen Verband der saarländischen Heimatmuseen. So, und dann haben wir mitgeholfen, einen solchen Verband zu gründen. Und dann wurde ein Historiker für diesen Verband per ABM eingestellt, der die saarländischen Heimatmuseen beraten, unterstützen sollte, sie bei ihren Sammlungen, bei ihren Präsentationen einfach professionalisieren sollte. Naja, und diesen Verband, den gibt es ja immer noch. Der heißt jetzt heute Verband der Saarländischen Heimatmuseen. Und das heißt, so hieß er früher. Er heißt jetzt irgendwie anders. Ich weiß es nicht mehr genau.
Das ist doch nicht so wichtig.
Und da ist eine feste Geschäftsführerstelle draus geworden. Mhm. Und um das eben von eben fortzuführen, wenn dem Verein dann die Stelle bewilligt worden ist, dann stellt der Verein uns eine Vollmacht aus bei Arbeit und Kultur und dann kümmern wir uns um die ganzen arbeitsrechtlichen Dinge, die da heißen Bezahlung, Refinanzierung, Steuern, Versicherung etc.
Das wäre jetzt also ein Beispiel, wo ein Historiker profitiert hat von dieser Arbeit. Gibt es auch Beispiele, wo, sagen wir mal, ein Schriftsteller profitiert hat oder ein bildender Künstler?
Ja, da, also Schriftsteller ist natürlich ein bisschen schwieriger, aber wir haben durchaus auch mal, ich erinnere mich daran, dass der Johannes Kühn ja eine ganze Weile quasi nicht kommuniziert hat und er hat aber ganz viel produziert, das heißt geschrieben in seiner Handschrift. Und irgendwann hat mich der Benno Resch, ein Freund von Johannes Kühn, angerufen und hat gesagt, wir bräuchten dringend jemand, der für Veröffentlichungen im Hansa Verlag die handschriftlichen Dinge versucht zu transkribieren in eine lesbare Form. Ja, und dann haben wir da eine ABM-Stelle draus gebastelt und das hat auch eine Weile funktioniert.
Es gibt ja heute auch überall Stadt- oder Stadtteilschreiber. Hat das auch was damit zu tun?
Nee, das ist ja was ganz anderes. Das sind ja sozusagen Stipendien, Preise, die von Kommunen zur Verfügung gestellt werden. Da braucht man keine ABMs oder sowas.
Wir kommen gleich noch auf die Kulturszene nochmal zurück. Ich möchte aber jetzt mal die ganz andere Facette von Dirk Bubel ansprechen, denn in deinem Lebenslauf steht, dass du von 1982 bis 1984 Kleinbauer in Griechenland warst. Was heißt das?
Ach, das heißt ganz einfach, dass ich war schon ein bisschen früher, 81 glaube ich, 81, ich hatte da damals einen Redakteursjob und war gleichzeitig Pressesprecher, habe also ordentlich Geld verdient für meine Verhältnisse, der ich wenig Geld brauche und hatte dann so, ich glaube, 20.000 Mark gespart im Laufe von 2 Jahren. Und dann habe ich meine beiden Jobs gekündigt und habe mir einen VW-Bus gekauft und bin einfach mit meiner Freundin durch die Welt gefahren. Zuerst nach Skandinavien, dann durch die Sowjetunion, was damals schwierig war. Und dann sind wir irgendwie im Winter in Griechenland gelandet und dann haben wir dort gesagt, oh, das mit dem VW-Bus nervt uns jetzt langsam. Jetzt suchen wir uns ein kleines Häuschen. Und dann haben wir uns ein kleines Häuschen gesucht. Und dann wurde meine Freundin schwanger und so sind wir dann 2 Jahre in Griechenland geblieben. Unser Sohn ist dort geboren und ja, ich habe dann so ein paar Enten und Hühner gehabt und habe Tomaten und Gurken angebaut und habe ansonsten als Tagelöhner gearbeitet.
Ja, das wollte ich gerade fragen, denn also so eine Art Späthippie in Griechenland, du sagtest vorhin 20.000 Mark, das reicht ja auch nicht ewig und selbst in Griechenland auf dem Land wird ja ein Häuschen doch auch ein bisschen was kosten.
Naja, wir hatten dummerweise wir sind an einen Vermieter geraten, der wirklich Geld wollte. Wir mussten, glaube ich, ich weiß es nicht mehr, vielleicht 50 Mark im halben Jahr oder ich weiß es nicht mehr.
Also so wenig?
Ja, vielleicht auch im Monat. Es war irgendwas mit 50. Also es war jetzt nicht so. Aber es gab auch in der Umgebung gab es durchaus ja Menschen, die in Häusern gewohnt haben, für die sie nichts bezahlen mussten. Wir sind halt an einen Menschen geraten, der Rechtsanwalt in Patras war. Und der hat auf einen Mietvertrag bestanden. Mhm. Und da haben wir halt. Aber es war jedenfalls so, dass es uns jetzt nicht ein Riesenloch in unsere Ersparnisse gefressen hätte.
Trotzdem muss man sich ja ernähren, was dort vielleicht nicht so teuer ist. Und du hast noch dazu verdient als Tagelöhner?
Ja, wie gesagt, also, naja, Tagelöhner ist vielleicht ein etwas zu altertümlicher Begriff. Ich habe halt bei Freunden gearbeitet und ich habe manchmal ein bisschen Geld gekriegt und manchmal habe ich 10 Liter Olivenöl gekriegt und konnte immer bei denen essen.
Mhm. Waren das jetzt internationale Hippies sozusagen oder waren das auch Griechen? Nachfrage, kannst du Griechisch?
Naja, ich habe dort Griechisch gelernt, Neugriechisch. Ja? Mhm. So wie ein Kind es auch lernt, nämlich einfach nur vom Hören. Ja, und ich hatte zwar natürlich auch ein Grammatikbuch, wo ich ab und zu reingeguckt habe, aber da habe ich gemerkt, das hilft gar nicht viel. Ich habe es dann so gelernt, dass ich mich, ja, wahrscheinlich wie Gastarbeiter hier sich auf Deutsch unterhalten können. So habe ich mich dann dort auf Griechisch unterhalten.
Mhm. Nun gut, das hat ja jetzt eine Fortsetzung gefunden. Du bist dann Mitte der 80er Jahre aus Griechenland zurückgekommen, zum Glück für unsere Kulturszene hier. Und du hast mir erzählt, jetzt hast du ja auch wieder irgendwas auf dem Land in Lothringen, glaube ich.
Im Departement Meuse, das heißt also dem von hier aus weitest entfernten in Lorraine, da habe ich ein altes Bauernhaus mit großem Grundstück und Bach vor über 10 Jahren gekauft und da verbringe ich meine Wochenenden. Und das ist ein schöner Ausgleich für mich. Werktags habe ich sozusagen die Stadt und ihr Kulturleben und am Wochenende habe ich das Land und die Natur.
Natur, was machst du da? Also arbeitest du da wirklich auch landwirtschaftlich zum Beispiel?
Naja, das ist, ich könnte ja jetzt sagen, nach dem Hagelschauer von letzter Woche könnte ich EU-Beihilfen beantragen. Also meine Kartoffeln hat's zerschlagen. Ja. Ich baue ein bisschen Gemüse an. So wie es geht und was wächst, wächst und was im Laufe einer Woche dummerweise verdorrt oder von Schnecken gefressen wird, das ist eben weg.
Nun, die meisten Saarländer zieht es ja eher in die Provence, die man sich allerdings fast nicht leisten kann. Und du gehst jetzt ins Departement Meuse, was ja klimatisch gesehen gar nicht so viel anders ist wie hier, oder?
Nee, klimatisch nicht, aber von der Landschaft ist es ganz anders und man schwärmt immer vom Licht der Provence. Ich würde vom Licht der Meuse schwärmen.
Mhm. Erklär mal ein bisschen, wo das ist. Das ist wirklich ganz auf dem flachen Land und Frankreich ist ja nicht so dicht besiedelt. Also da ist rundherum nicht so viel.
Also das ist, wenn man von hier zwischen Metz und Nancy genau mitten durchfährt, dann kommt man zwangsläufig durch Pont-à-Mousson. Und Pont-à-Mousson ist noch Meurthe-et-Moselle. Und wenn man noch 20, 30 Kilometer weiter fährt, kommt man ins Departement Meuse. Die Hauptstadt ist Bar-le-Duc. In der Umgebung liegen Toul und Verdun.
Sehr kriegerische Orte.
Sehr kriegerische Orte, ja. Mein Nachbar hat auch einen sehr lothringischen Beruf. Er ist nämlich Gärtner bei den vielen Friedhöfen, die es dort gibt. Mhm. Also bei Soldatenfriedhöfen.
Du sagtest, dass da das Licht ganz anders ist. Das hängt ja wohl auch damit zusammen, dass es keine wirklich große Stadt in der Nähe gibt.
Richtig, ja. Also es ist, also nachts ist es zum Beispiel dunkel. Mhm. Ja, und man sieht die Milchstraße. Und es ist auch, sagen wir mal, es gibt auch keine Geräusche, ja, außer natürliche Geräusche. Und das Land ist halt landwirtschaftlich geprägt. Es gibt auch kaum Industrie. In Pont-à-Mousson gibt es dieses kleine Stahlwerk. Aber ansonsten ist in der Nähe halt industriell gar nichts.
Und das ist halt der Kontrast für dich, sagst du, zu deiner Büroarbeit hier. Kommen wir auf die jetzt nochmal zurück. Du bist ja dann Mitte der 80er Jahre wieder zurückgekommen hierher, warst dann später, einige Jahre später, bei Arbeit und Kultur. Und du hast aber schon damals auch 90 bis 94 kulturelle Veranstaltungen organisiert, die zum Teil durchaus auch richtungsweisend waren. Ich denke jetzt an die Hütte zum Beispiel.
Naja, das war auch so eine Geschichte, die hat sich quasi ergeben. Fast von selber ergeben. Ich habe ja vorhin erzählt, wir haben damals die Saarbrücker Hefte gemacht. Einer der wesentlichen Unterstützer dabei war Eberhard Knödler Bunte. Der war der neue Kulturamtsleiter der Stadt Saarbrücken. Der kam aus Berlin. So, und damals stand die Zukunft der Völklinger Hütte in den Sternen. Der damalige Oberbürgermeister von Völklingen wollte da einen Teppichmarkt hinbauen. Und es gab die Initiative Völklinger Hütte, die sich für den Erhalt einsetzte. Die bestand im Wesentlichen aus ehemaligen Arbeitern. Ich bin damals auch Mitglied dieser Initiative geworden, weil ich das irgendwie interessant fand. Und dann habe ich den Job bei Arbeit und Kultur Saarland GmbH gekriegt und habe irgendwie durch Zufall mitbekommen, dass der damalige Landeskonservator, der Johann Peter Lüth, ein Symposium in der Völklinger Hütte plante. Und da habe ich mich ein bisschen reingehängt. Da hat dann auch Knödler Bunte mitgewirkt. Da kamen ein paar Leute aus Berlin von der Kunsthochschule. Und so haben wir ursprünglich war nur ein Symposium geplant, wo Studenten aus verschiedenen Kunsthochschulen sich, sagen wir mal, mit der Hütte im weitesten Sinne beschäftigen sollten. Und im Zuge der Vorbereitung haben wir erstens dafür gesorgt, dass die Saarbrücker Hefte ein Sonderheft zu diesem Thema machen, dass die Veranstaltung den Namen Zielopolis trägt und dass neben dem Symposium auch ein Kulturprogramm stattfindet. Und Armin Schmidt, Klaus Schön und ich, wir haben damals dieses Kulturprogramm entwickelt, wo zum ersten Mal die Völklinger Hütte überhaupt geöffnet wurde, die Gasgebläsehalle zum ersten Mal zugänglich gemacht wurde. Und das war damals wirklich eine Pionierarbeit, weil es war verbotenes Gelände. Und es gab nicht einmal Strom. Ja, wir haben Baumärkte leer gekauft, um Kabeltrommeln zu kaufen, um Notbeleuchtung zu installieren. Wir haben vor den Veranstaltungen mit dem Luftgewehr die Tauben abgeschossen, die in der Halle herumflatterten. Wir haben an jeder Stufe einen Studenten postiert, der die Besucher darauf hingewiesen hat, pass bitte auf, da oben kannst du dir den Kopf stoßen. Also es war ganz schwierig, aber das war ein insgesamt positives Ereignis. Und Veranstalter war Arbeit und Kultur Saarland GmbH. Und was konnte es Besseres geben, dass eine neu gegründete GmbH mit einem eigenen neuen Festival sich sozusagen bekannt machte. Und deshalb haben wir auf den Druck von irgendwelchen Selbstdarstellungsbroschüren verzichten können. Wir haben quasi ein neues Festival ins Leben gerufen, was dann ja auch noch eine Weile weitergelaufen ist. Zuerst noch mit meiner Mitwirkung, aber dann nachher haben Klaus Schön und Armin Schmidt das in eigener Regie weitergemacht.
Wenn man das im Rückblick sieht, wo man jetzt stolz auf ein Weltkulturerbe Völklinger Hütte ist und so weiter, kann man sich gar nicht mehr so richtig klar machen, wie umstritten und auch wirklich fast verboten das war. Ich meine, wenn man den Kontrast sieht, dass zum Beispiel Neunkirchen zum Teil sehr froh ist, dass sie die Hütte abgerissen haben, weil sie sagen, die Folgekosten hätten wir nie tragen können, so haben wir wenigstens ein gutes Einkaufszentrum. Ähnliches war ja überall auch im Gespräch und auf die Idee, diese alten Schrottdinger, die Saarländer ja auch nicht wirklich schön fanden. Ich meine, ich kann mich erinnern, dass der Himmel schon immer so dreckig war, solange die Hütte noch gut lief. Das heißt, ihr seid doch bestimmt auch auf Widerstände oder zumindest Unverständnis gestoßen.
Naja, also es war insgesamt der Tenor, dass man das auch in Völklingen war der Tenor, dass man da nichts draus machen kann. Aber insbesondere Armin Schmidt, der sich ja frühzeitig auch schon mit seinem Buch über Industriekultur profiliert hat, hat doch, sagen wir mal, für die Erhaltung dieses Ortes und auch ja für eine museale Nutzung ist er eingetreten. Vor allem auch in der Hinsicht, dass sozusagen der Geist des Ortes auch erhalten bleiben sollte. Ja, also es sollte auch an die Sozialgeschichte, an die Geschichte der Hüttenarbeit erinnert werden. Das ist dann im Nachhinein nicht so ganz gelungen, aber dafür haben wir jetzt ein Weltkulturerbe.
Ist ja vielleicht kein Zufall, dass du dich dort so engagiert hast, auch weil du ja vorhin schon sagtest, dass du Völklingen, die dortigen Buchhandlungen, alles, dass du da viele Erinnerungen hast. Das heißt, du kennst Völklingen auch noch als eine Stadt, wo es wenigstens noch mehr Kultur gab als heute.
Nee, ganz im Gegenteil, ganz im Gegenteil.
Mehr Völklingen, Buchhandlungen.
Es gab nur eine. In Völklingen gab es überhaupt keine Kultur. Ja, also es gab wirklich gar nichts. Ja, ich bin in Völklingen in die Schule gegangen, 9 Jahre, habe dort Abitur gemacht. In Völklingen, ich habe keine einzige Theateraufführung jemals gesehen, ich habe keine einzige Dichterlesung, ich habe kein einziges Konzert jemals in Völklingen erlebt. Also Völklingen war eine kulturell absolut tote Stadt. Und ich habe in Werden gewohnt. Mein Schulweg ging jeden Morgen und jeden Mittag an der Völklinger Hütte, an der Gasgebläserhalle vorbei. Und ich habe auch noch den Spruch meiner Eltern im Ohr, der hieß halt, und wenn er die Schule nicht schafft, dann kann er immer noch auf die Hütte schaffe gehen.
Das war ja so eine Art Drohung, ne?
Ja. Und dann habe ich ja mit Stilopolis sozusagen das dann auch umgesetzt und habe dann Kulturprogramme auf der Hütte gemacht.
Nun kommen wir vielleicht mal ein bisschen zu der kulturellen Situation im Saarland heute. Also viele meiner Bekannten, auch durchaus sehr wohlwollende, haben den Eindruck, dass das Saarland inzwischen abgehängt wird. Die sagen, größere Konzerte, die gehen nach Luxemburg oder nach Trier. Man hat irgendwie den Eindruck, dass hier nur noch Mangel verwaltet wird. Siehst du denn wenigstens im Kleinen sowas wie eine Aufbruchstimmung, Projekte, die so ein bisschen Sauerteig der Kultur sein könnten?
Naja, es kommt immer darauf an, unter welcher Perspektive man das betrachtet. Wenn man das so mit dem Champions-League-Blick betrachtet, dann ist es natürlich so, dass Luxemburg mit seiner Philharmonie, mit seinem Müdam, mit seiner Rockhall, dass Lothringen mit seinem Centre Pompidou unseren vierten Pavillon weiß, dass sich liegen lässt. Aber das ist ja nicht das Salz in der Suppe. Das Salz in der Suppe sind dann durchaus auch die kleineren Dinge, wie ich finde, ja. Und da muss man einfach sagen, dass sich doch in den letzten 20 Jahren im Saarland ganz viel entwickelt hat. Ja, also wir haben ja gerade die Landeskunstausstellung erlebt, die überall nur gelobt wurde, diesmal sogar in der Frankfurter Allgemeinen mit einem großen Artikel. Die Ausstellungen an den 9 verschiedenen Orten im Saarland sind allesamt gut präsentiert gewesen. Dafür nochmal ein großes Lob an Andreas Bayer, den Kurator, der das wirklich gut gemacht hat. Wir haben eben nicht nur das Saarlandmuseum und den vierten Pavillon und jetzt neuerdings auch wieder die Stadtgalerie, sondern wir haben auch das Saarländische Künstlerhaus und wir haben das Kuba und wir haben die Städtische Galerie in Neunkirchen und wir haben die Galerie in Saarlouis und wir haben das Fellenberg-Museum in Merzig und das Mia-Münster-Haus in St. Wendel. Das ist, alle diese Orte machen eine gute Arbeit und zeigen das ganze Jahr über durchaus interessante Ausstellungen. Das ist aber jetzt nur die bildende Kunst. Dann haben wir einen enormen Aufschwung, wie ich finde, im Jazz erlebt. Wir haben ganz viele wirklich tolle Jazzmusiker. Das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass wir natürlich an der Musikhochschule auch verschiedene Jazzprofessuren haben. Wir haben eine ganz interessante Szene im Bereich der neuen Musik. Ja, das mischt sich ja teilweise. Wir haben auch sehr viel professionellere Ensemble im Bereich der freien Szene. Beispiel Liquid Pension. Ja, Liquid Pension sind wirklich erstklassig, sowohl bei der Produktion von Hörspielen, die immer einen interdisziplinären Charakter haben, die immer auch mit neuer Musik, teilweise auch mit wissenschaftlichen Ambitionen, wobei man nicht unterscheiden kann, was wirklich Wissenschaft ist und was Fantasie ist. Die machen einfach eine tolle Arbeit. Und so gibt es auch viele andere. In vielen anderen Bereichen gibt es auch gute Ansätze. Wir haben jetzt gerade über Arbeit und Kultur Saarland GmbH haben wir ein Projekt für die Großregion mit unterstützt. Das nennt sich Multipiste. Das ist der Versuch, junge Rockbands zu unterstützen und zu professionalisieren.
Könnte man jetzt im Vergleich so zu den ersten Jahren des Saarbrücker Literaturbüros oder so sagen, dass es ein bisschen professioneller geworden ist und auch, dass es mehr verteilt ist über das ganze Saarland? Weil du hast jetzt sehr viele Orte und Städten genannt. Ich bilde mir ein zumindest, dass es früher ein bisschen stärker auf Saarbrücken zentriert war.
Das ist ganz eindeutig so. Es war früher, ich habe ja eben schon erzählt, in Völklingen gab es gar nichts. Kultur fand quasi nur in Saarbrücken statt. Und das war auch mit einer der Gründe zur Gründung der Arbeit und Kultur Saarland GmbH. Da wollte man ja gerade das kulturelle Stadt-Land-Gefälle abbauen helfen. Und wir haben da, soweit es uns möglich war, dazu beigetragen, dass wir diese Dinge dann auch unterstützt haben.
Sag mal ein paar Landgebiete, wo ihr was gemacht habt.
Naja, zum Beispiel gab es oder gibt es immer noch das Heimatmuseum Ludweiler zum Beispiel. Ja, das hat sich inzwischen in ein Glasmuseum Ludweiler entwickelt, wo die Glasindustrie des Wahns gezielt und sehr viel professionalisierter präsentiert wird. Aber wir haben auch mitgeholfen, beispielsweise den Kulturbahnhof Püttlingen mit aufzubauen. Wir haben bei Artefix in Homburg geholfen. Wir haben bei der Villa Fuchs in Merzig geholfen, um nur vielleicht mal die größeren zu nennen.
Kommen wir jetzt noch auf eine Tätigkeit, die du hast, die wir noch gar nicht angesprochen haben, nämlich du bist auch seit 2006 Vorsitzender des Saarländischen Künstlerhauses. Wozu brauchen eigentlich saarländische Künstler ein Haus?
Naja, die brauchen ein Haus, um sich zu treffen, ja, um sich auszutauschen.
Na, da geht man doch an den Markt und setzt sich irgendwo hin.
Ja, so war das ja auch früher. Ja. Mhm. Aber sie brauchen ein Haus, um gemeinsame Projekte zu entwickeln, um auch gemeinsame Ausstellungen zu präsentieren. Und das Saarländische Künstlerhaus ist ja, sagen wir mal, nicht, oder das Saarländische Künstlerhaus beherbergt ja auch die sonstigen Künstlerverbände. Wir haben einerseits den Künstlerbund, wir haben den Berufsverband Bildender Künstler, wir haben den Schriftstellerverband, wir haben den Verband der, jetzt sage ich wieder Kunsthandwerker, das wollen die nicht hören, der angewandten Kunst. Und alle diese Verbände haben die Möglichkeit, sich bei uns zu treffen, ihre Versammlungen abzuhalten, ihre Arbeitsgruppen zu bilden, um gemeinsame Projekte vorzubereiten. Und wenn man zum Beispiel das Künstlerhaus hat 2007 ein großes Projekt entwickelt, das hieß Hart an der Grenze. Das war innerhalb der Kulturhauptstadt Luxemburg und Großregion eines der wenigen großen Projekte, die wirklich in allen 5 Regionen der Großregion stattgefunden haben. Und dafür hat man eine Arbeitsgruppe gebraucht. Ich war selber Teil dieser Arbeitsgruppe und wir haben 3 Jahre lang für die Vorbereitung gebraucht. Und wir haben uns, ich würde sagen, alle 4 Wochen einmal mehrere Stunden getroffen, um das alles so hinzukriegen.
Das macht man sich oft ja gar nicht klar, wie viel Arbeit, wie viel Planungsarbeit hinter solchen Aktionen steckt, ne?
Also ja, vor allem, wenn man in der Großregion was macht, ja, wo man nicht nur mit 3 Sprachen zu tun hat oder mit 2 Sprachen zu tun hat, sondern auch mit ganz unterschiedlichen Verwaltungsstrukturen, mit ganz unterschiedlichen Zuständigkeiten, ja, mit ganz unterschiedlichen Vorgehensweisen. Das muss man erst nach und nach lernen und das ist ungeheuer schwierig und sich so zu verständigen, da braucht man schon eine ganze Reihe von Treffen.
Und viele hat
2007 eine ganze Menge bewirkt.
Und viele denken ja schon, wir seien bürokratisch, aber die Franzosen schaffen das manchmal genauso gut oder besser.
Naja, die Franzosen haben die Eigenschaft, dass sie erstmal so ein bisschen laissez-faire machen. Ja, und wenn es dann um vertragliche Dinge geht, dann heißt es, das müssen wir erstmal juristisch prüfen lassen.
Und dann wird es schwierig.
Das ist dann schwierig.
Lass uns doch zum Schluss noch über den Schriftsteller Dirk Bubel sprechen. Du hast vorhin angedeutet, dass du schon als ganz junger Mann sehr stolz warst, dass man mit Schreiben auch Geld verdienen kann. Und du hast später ja auch bei einigen Büchern mitgearbeitet und geschrieben und hast auch eigene gemacht. Wie sieht das heute aus? Hast du noch so einen Drang, vielleicht was zu Papier zu bringen?
Naja, eigentlich eher weniger. Also da muss ich einfach sagen, da trifft vielleicht Bartleby, der Schreiber, doch auf mich eher zu. I would prefer to do not.
Also du würdest bevorzugen, es nicht zu machen. Genau. Aber du hast es ja immer gemacht.
Naja, nee, schon lange nicht mehr. Schon lange nicht mehr. Also ich bin, glaube ich, eher ein Leser als ein Schriftsteller. Und ich muss einfach sagen, ich lese so viel richtig Tolles. Da kann ich eh nicht mithalten.
Das ist vielleicht genau das Problem, was einen beim Schreiben abhält. Es gab ja viele gute Schriftsteller, Spitzenschriftsteller in Deutschland, die waren zum Beispiel Ärzte wie Ben oder Brecht oder so. Ich glaube, wenn man zu viel von Literatur versteht und zu viel Literatur kennt, dann traut man sich gar nicht mehr, welche zu schreiben, oder?
Ja gut, weiß ich jetzt nicht. Also ich, sagen wir es mal so, ich habe ja am Anfang gesagt, es hat mich fasziniert, mit geschriebenem Geld zu verdienen, ja. Ich verdiene jetzt immer noch mit geschriebenem Geld, aber nicht mehr mit Literatur, sondern indem ich Projekte entwickle und Anträge schreibe und so weiter. Das Geldverdienen war mir schon wichtig, ja. Und Literatur zu produzieren und damit Geld zu verdienen, ist im Augenblick natürlich sehr viel schwieriger für mich, als ein monatliches Gehalt zu bekommen, dafür, dass ich angestellt bin.
Wie sicher ist denn dieses monatliche Gehalt? Ich meine, jetzt nicht nur ganz konkret diese Stelle, aber wir sind ja unter Spardiktat, wir haben eine Schuldenbremse und so weiter. Wirkt sich das auf die Kultur schon spürbar aus?
Naja, gut, das weiß man noch nicht so recht. Wir haben ja auch mit einem 4. Pavillon zu tun, der deutlich mehr als 30 oder 35 Millionen bis zur Realisierung kosten wird. Und ich vermute mal, dass dieses Geld nicht aus der Wirtschaftsförderung kommt, sondern dass dieses Geld vermutlich aus dem Kulturbereich kommt, sodass es irgendwelchen anderen Bereichen eben vorenthalten wird. Wie das mit der Schuldenbremse weitergeht, das weiß ich eh nicht.
Es hat ja gerade jemand gesagt, man sollte doch mal klarstellen, dass die Bildung und dass die Schulbildung systemrelevant sind. Seid ihr vielleicht auch systemrelevant?
Das weiß ich nicht, ob wir systemrelevant sind. Also systemrelevant. Was ist schon systemrelevant? Ich weiß es nicht.
Das ist jemand, der unverzichtbar ist.
Naja, ja.
Oder den man nicht kaputt gehen lassen kann, weil sonst alles
zusammenbricht. Wenn man genau guckt, ist wahrscheinlich jeder irgendwie verzichtbar. Also ich weiß es nicht. Wir helfen nach wie vor mit, dass Menschen, die arbeiten wollen, einen schlecht bezahlten Job kriegen und trotzdem damit glücklich sind. Glücklicher, als wenn sie keinen Job hätten.
Im Saarbrücker Gespräch unterhielt sich Jürgen Albers mit Dirk Bobel, hauptamtlich bei Arbeit und Kultur und Vorsitzender des Saarländischen Künstlerhauses.